Bibel und Wissenschaft, Glauben und Denken ein Widerspruch? Und jedes Mal, wenn wir an Glauben und Denken das auf einen Nenner bringen wollen, dann sagen die denkenden Menschen auch, hör mir doch auf mit deinem Glauben, ich bin doch kein fünfjähriges Kind mehr und ich bin langsam erwachsen und ich kann das mathematisch ermitteln, ich kann das empirisch ermitteln und ich habe meine Erfahrungen in der Chemie oder in der Physik gemacht und mir kannst du da nichts vormachen. Und ich möchte eigentlich heute Abend einmal etwas aufzeigen von der Bibel her. Ich sagte schon an den ersten Abenden für mich, und ich schätze mich auch oder ordne mich auch zu den normaldenkenden, nicht superintelligenten Menschen ein, aber der ganz logisch nachdenken kann über das, über die Einflüsse, die auf einen zukommen. Und der auch alles hinterfragt. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich habe in meinem Leben schon manche Frage gestellt. Und ich habe nichts blindlings geglaubt, schon gar nicht das, was in der Bibel steht. Und ich stände heute nicht hier, und ich würde nicht 14 Tage Urlaub hier in dem Luftkurort Derschen verbringen, um Ihnen diese Botschaft zu sagen. Ich würde sagen, das wäre total für die Katz, wenn das nicht wahr wäre. Wenn ich Ihnen hier Märchen erzählen wollte, da würde ich meine Zeit anders nutzen. Da würde ich an die Ostsee fahren oder sonst irgendwoher hin schön in Urlaub fahren und mir nicht die Mühe machen. Aber ich möchte Sie einfach mal anregen zum Nachdenken. Und ich frage mich immer wieder, wo nehmen die Menschen manchmal ihre Theorien oder ihre Gedankengänge her? Und es sind nicht die Dümmsten, die diese Gedankengänge haben. Vor 3 Wochen bekam ich das Programm einer Schule aus dem Westerwald auf den Tisch über Biologie und Religion. Das Leben beginnt. Ich lese es einmal vor. Die Forscher schätzen, dass vor etwa 3 Milliarden Jahren das erste Leben auf unserer Erde auftrat. Niemand kann genau sagen, wie das erste Leben entstanden ist. Es gilt als sicher, dass die ersten Eiweißmoleküle, aus denen ja die Lebewesen bestehen, im Urmeer entstanden sind. Man nennt das Urzeugung. Zweitens, der Mensch tritt auf. Vor etwa 70 Millionen Jahren entstanden mit anderen Säugetierformen auch die affenähnlichen Lebewesen. Sie waren Baumbewohner und lebten unter anderem von Früchten. Aus einem Zweig entwickelten sich die heutigen Affen und Menschen. Drittens, unsere Welt, eine Werdewelt. So wie unsere Welt heute ist, war sie nicht immer. Alles, was wir sehen und beobachten können, ist erst langsam geworden. Kein Stern, kein Gebirge, kein Meer, keine Pflanzenart, keine Tierart und selbst nicht der Mensch war von Anfang an so, wie wir sie heute vorfinden. Unsere Welt hat sich in langen Zeiträumen allmählich entwickelt. Es besteht keinen Grund anzunehmen, dass diese Entwicklung schon am Ende ist. Alles wird sich weiterentwickeln. Die Tatsache, dass unsere Welt allmählich geworden ist und sich noch immer weiter verändert und entwickelt, nennt man in der Wissenschaft Evolution. Nach dem heutigen Stand der Forschung ist die Milchstraße etwa 5 Milliarden Jahre alt. Man gibt zu, dass der Mensch in seiner jetzigen Form und nachvollziehbare Weltgeschichte ungefähr 6000 Jahre besteht. So sieht das aus. Da sind dann die Bilder gezeigt vom Uraffen über den Superaffen bis zum Menschen. Das ist eine Lehre, die offiziell an den Schulen wohl hier in Rheinland-Pfalz verkündigt wird. Und mir sträuben sich da die Haare zu Berge, wenn ich darüber nachdenke. Und ich habe einen Geschäftsfreund, auch einen hochintelligenten Mann. Und dem habe ich einmal erzählt, vor vielen, vielen Jahren, dass ich Christ bin und warum ich Christ bin. Und wir haben dann auch oft darüber miteinander gesprochen und es lässt ihn nicht los. Und seit 15 Jahren versucht er mich mit Worten und Diskussionen zu bekämpfen und von meinem Glauben abzubringen. Und er sagte mir einmal das Gleiche, so in etwa gleicher Form, so wie es hier steht, dass er letztlich vom Affen abstammt. Und ich kann da immer sehr drastisch werden in solchen Gesprächen und dem sagt, also Ihre Herkunft, ich bin schockiert. Ich würde mich schämen, wenn mein Großvater ein Affe gewesen wäre. Und Sie haben solch einen Großvater gehabt? Nee, da möchte ich nicht mit Ihnen tauschen. Und ich habe ihm dann die Schöpfung aufgezeigt von der Heiligen Schrift her. Und es ist interessant. Wir bleiben immer wieder im Gespräch. Und immer wieder hatte dann irgendwann mal eine Fernsehsendung gesehen, wo wieder neue Entwicklungen gemacht wurden. Oder jetzt dieses Hubble-Ding, was da oben in der Luft rumschwirrt, wo man jetzt die Evolution mit bestätigen will, indem man noch ferne Milchstraßen aufzeigt und und einfach Sterne aufzeigt, die vor Jahrmillionen oder Jahrmilliarden gewesen sind. Für mich ergibt sich die Frage, wie kommen die Menschen darauf, dass die Erde 3 Milliarden Jahre alt ist oder dass vor 3 Milliarden Jahren das erste Leben entstanden ist. Wer war dabei von uns? Oder die Behauptung, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Die Bibel, und das ist die Alternative zu dieser Wissenschaft, wobei diese Wissenschaft, oder die für sich in Anspruch nimmt, die Wissenschaft zu sein, nicht von allen Wissenschaftlern vertreten wird. Es gibt eine ganze Reihe berühmter Kapazitäten, die diese Lehre, die festgeschrieben ist in den Schulbüchern, radikal ablehnt. Und ich sehe es als meine Verpflichtung als Christ an, auch junge Menschen darauf hinzuweisen und auch einmal den Eltern das deutlich aufzuzeigen, unter welcher Einflusssphäre heute die jungen Menschen in dieser Welt groß werden. Die Bibel wurde durch die Wissenschaft bis heute in keinem Punkt, aber auch nicht in einem einzigen Punkt widerlegt. Wenn es Begebenheiten in der Heiligen Schrift gibt, die ich mit meinem Gehirn vielleicht nicht erfassen kann oder für die ich keine Messmethode habe, bedeutet das nicht, dass die Bibel nicht den Tatsachen entsprechen muss. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten gemacht wurden durch das Wort Gottes und dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Vielleicht schwer zu verstehen. Stell dir einmal vor, du hättest vor der Schöpfung oder ja vor der ganzen Erde gelebt, wo nichts da war, und dann hätte Gott zu dir gesagt, ich mache jetzt aus dem Nichts, mache ich die ganze Schöpfung. Das zu glauben wäre doch viel, viel schwieriger als heute, wo es heißt, denn Gott, der unsichtbare Gott, sein unsichtbares Wesen wird in dem Gemachten wahrgenommen. Römer 1, Vers 20. Jeder Mensch kann das wahrnehmen, damit jeder Mensch ohne Entschuldigung sei. Sie haben die Möglichkeit, an Gott, den Schöpfer, zu glauben. Bei der Evolution ist es, oder bei der Evolutionslehre, eine Theorie gibt es nicht. Es gibt nur eine Evolutionslehre. Lebewesen haben sich entwickelt. Die Bibel sagt, dass Gott jedes Wesen nach seiner Art schuf. Gott schuf 3500 Arten von Säugetieren, 8600 Arten von Vögeln, 5500 Kriechtiere. Die Evolution sagt, dass die Vervollkommnung, die Weiterentwicklung erst im Laufe von Jahrmillionen entstanden ist. Man bezieht sich da oft auf archäologische Ausgrabungen, vor allen Dingen auf Versteinerungen, versteinerte Lebewesen, Fossilien, die ganz natürliche Lebewesen waren, und identifiziert dann mit einer absolut sicheren Messmethode, mit der C14-Methode, das ist eine chemische Methode, indem man die Restgehalt der Radioaktivität misst in der Materie, da nimmt man eine Altersbestimmung vor. Man vergisst dabei, dass diese Fossilien, diese Versteinerungen, und das wird immer von der Wissenschaft gesagt, erst in Jahrmillionen entstanden sind. Und es ist ein Rätsel, dass heute keine Versteinerungen mehr entstehen. Versteinerungen entstehen nicht über Jahrmillionen, sondern nur durch Katastrophen und Katastropheneinsätze. In den USA gibt es eine Pflanze, die heißt Sassafras. Wie das Ding aussieht, weiß ich nicht. Man hat dieses Ding in Versteinerungen gefunden und dieses Fossil oder diese Versteinerung soll 60 Millionen Jahre alt sein. 60 Millionen Jahre. Und diese Pflanze hat sich zwischen der Versteinerung, die 60 Millionen Jahre alt ist, bis heute in keinster Weise verändert. Aber auch nicht in irgendeiner Form. Sie ist absolut identisch mit der heutigen Pflanze. Das älteste verfügbare Fossil oder die älteste verfügbare Versteinerung von einer Fledermaus soll 54 Millionen Jahre alt sein. Diese Versteinerung ist absolut identisch zur heutigen Fledermaus. Wir lasen das gerade, dass der Mensch sich weiterentwickelt hat oder dass aus den Tieren die Affen sich entwickelt haben und dann aus den Affen der Mensch und dass diese Entwicklung noch nicht am Ende ist. Sie wird sich weiterentwickeln. So wird das gelehrt und in den Schulbüchern festgeschrieben.
Die Wissenschaft steht im totalen Widerspruch zu dieser Aussage. Es ist interessant, dass in der Physik, und entschuldigen Sie, wenn ich etwas wissenschaftlich mal werde, aber das braucht man einfach mal dazu, um das aufzuzeigen. Ihr Eltern müsst euren Kindern ja auch Hilfestellung geben können. Die Physik hat in den vergangenen Jahrhunderten thermodynamische Leitsätze aufgestellt. Und einer lautet, ist ein ganz einfacher Satz, gar nicht schwierig. Materie, die sich selbst überlassen bleibt, zerfällt. Ganz primitiv, ein Stück Eisen ist Materie. Wenn ich das hier hinlege und mich nicht mehr darum kümmere, irgendwann ist das in Rost zerfallen. Nach der Evolution müsste da aus dem Eisen irgendwann vielleicht Kupfer werden, dann müsste Messing werden, dann müsste Silber werden, dann müsste Gold werden, Platin und so weiter. Das müsste sich immer weiter steigern. Bloß das Problem mit meinem Auto ist, dass ich in der Garage stehen habe, nach 5 Jahren ist das eine Rostlaube. Das hat sich nicht weiterentwickelt. Und wenn ich einen läppischen Ford fahre, da wird nicht ein Daimler draus. Nach der Wissenschaft müsste das da eigentlich geschehen. Ich sage das nur einmal, um mal aufzuzeigen, was Menschen uns versuchen, glauben zu machen. Und wissen Sie, was das Interessante ist? Dieser Satz, Materie, die sich selbst überlassen bleibt, zerfällt. Eisen, das ich hier hinlege und mich nicht mehr drum kümmere, zerfällt. Dieser Satz, der im vorigen Jahrhundert von einem Physiker aufgestellt wurde und der absolute Gültigkeit hat, den hat ein Nichtphysiker, nämlich der Apostel Paulus, schon vor 2000 Jahren in der Bibel geschrieben. Diesen Satz, diesen zweiten thermodynamischen Hauptsatz, finden Sie in der Heiligen Schrift in Römer 8, Vers 20. Denn da heißt es, die ganze Schöpfung, die ganze Materie ist dem Zerfall unterworfen. Das können Sie nachlesen. Wo hat der Paulus das her? Der hat nie was mit Physik am Hut gehabt. Das war ein hochintelligenter Mann. Der war sehr religiös, der kannte sich aus im Judentum. Wie kommt er dazu, so etwas in die Bibel zu schreiben, was andere Leute erst 1800 Jahre später entdecken müssen und als Leitsatz in der Wissenschaft aufstellen müssen? Wir merken, dass die Bibel nicht von Menschen geschrieben sein kann, und ich habe ja den Beweis am ersten Abend schon gebracht. Heilige Männer Gottes redeten getrieben durch den Heiligen Geist. Nach der Evolution, und jetzt sage ich Ihnen mal etwas, wieder ein Beispiel, müsste die ganze Konservenindustrie pleite sein auf dieser Welt. Die Evolution sagt nämlich, oder die Wissenschaft sagt, Materie, die ich mit Energie versetze, Materie, die ich zum Beispiel erhitze, bringt Leben. Ich nehme eine Dose Erbsen. Hast du schon mal eine Dose Erbsen gekocht? Entsteht da Leben draus. Die Dose Erbsen ist eine Dose mit Materie, da sind Erbsen drin. Wenn ich die auf einen Ofen, auf eine Ofenplatte stelle und selbst wenn ich die auf über 100 Grad erhitze, werden die Erbsen heiß. Also ich habe ein offenes System, wo ich Energie reinversetze, nämlich Strom oder Hitze. Ich sage es mal primitiv, ich produziere einen Urknall. Und daraus entsteht Leben. Ich kann eine Dose Erbsen 100 Mal erhitzen, da passiert gar nichts. Da wird nie Leben draus entstehen, das werden immer Erbsen bleiben. Das versucht uns aber die Wissenschaft zu verkaufen. Sie sagt, Materie plus Energie gab Leben. Im Anfang war die Ursuppe, so lasen wir, und dann kam da irgendwann ein Urknall, also da kam Energie rein und daraus entstand primitivstes Leben. Wenn ich jetzt aber Folgendes mache, wenn ich jetzt die Dose Erbsen nehme und ich mache sie auf mit dem Büchsenöffner, ich bringe mein Know-how da rein, ich sage einfach, ich öffne die Dose und erhitze sie dann und lasse sie dann stehen. Und lass das Ganze faul werden, schimmelig werden, dann entsteht dadurch die primitivste Art von Leben. Es bilden sich Amöben, Einzeller, primitivste Möglichkeit. Das heißt, Materie, jetzt habt ihr schöne Lehrstunde, ne? Materie plus Energie plus Know-how, gewusst wie? Die Intelligenz gibt Leben. Und das ist ein gravierender Unterschied. Die Wissenschaft kommt ohne das Know-how aus. Die wissen nämlich nichts. Ich mache die nicht schlecht, die Wissenschaftler. Nur ich stelle manches in Frage,
Weil man mir oft Sachen verkaufen möchte, wo ich absolut nur den Kopf zuschütteln kann. Die Bibel lehrt, dass eben die Materie, die sich selbst überlassen bleibt, zerfällt. Warum ist das so? Die ganze Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Die biblische Tatsache ist, dass durch die Sünde, die in die Welt kam, die Sünde kam durch einen Menschen in die Welt, und durch die Sünde kam der Tod. Das heißt, es kam keine Evolution, keine Steigerung, sondern es kam ein Abstieg. Materie, die sich selbst überlassen bleibt, zerfällt. Eisen, das für mich wertvoll sein kann, zum Beispiel einen Motorblock, das ich sich selbst überlasse, rostet und zerfällt. Die biblische Tatsache ist, dass der Zerfall in der Schöpfung erst durch die Sünde der Welt, durch die Sünde der Menschheit in die Welt gekommen ist. Die dritte Tatsache, die die Bibel uns nennt, die erste war, Gott schuf. Die zweite war, dass die biblische Tatsache, dass durch die Sünde der Tod, der Zerfall in die Welt gekommen ist. Die dritte biblische Tatsache ist eine globale Sintflut. Und ich komme da ganz bewusst drauf zu sprechen. Weil das nämlich der Kardinalfehler ist der ganzen Menschheit, dass man dieses Geschehen ausklammert. Die Bibel lehrt eine globale Sintflut. Und sie ist sogar beweisbar. Viele Wissenschaftler sagen, die Sintflut hat also da bloß in Ur, in Chaldea, in diesem arabischen Halbmond da stattgefunden. Das stimmt nicht. Die Bibel schildert, dass die ganze Erde überflutet wurde. Und die ganze Erde wurde überflutet. Eine biblische Tatsache ist, dass die Erde vor der Sintflut eine total andere Oberfläche gehabt hat als heute. Es hat keine hohen Berge gegeben, sondern die war relativ flach. Es war ein Klima, die Erde war umhüllt mit einem Wasserdampfgürtel und bis zur Sintflut hat es nicht einmal geregnet. Das erklärt, warum Menschen auch über 900 Jahre alt werden konnten. Man kann heute in den Labors der Autoindustrie mit UV-Strahlen kann man Alterungsprozesse herbeiführen. Zum Beispiel gibt es in den Labors der Autoindustrie ein sogenanntes Weatherometer, das ist ein amerikanischer Ausdruck, ein Bewitterungsgerät. In das kann ich einen Teil hineintun und dann kann ich das einer Bewitterungsprüfung aussetzen, dem Zyklus des laufenden Jahres. Und dieser Zyklus von einem Jahr vollzieht sich in 24 Stunden. Das bringe ich durch Stärke des UV-Lichts, durch Stärke der Feuchtigkeit hinein. Und dadurch kann ich feststellen, wie lange die Materie, Kunststoff oder irgendwas hält. Ich bin in der Lage, heute in 4 Monaten Materie total zum Zerfall zu bringen. UV-Licht fördert den Alterungsprozess. Und derjenige, der sich zu oft in die Sonne legt und zu knallig in die Sonne legt, der muss damit rechnen, dass er einen Sonnenbrand bekommt, dass seine Hautoberfläche verbrennt. Und so ist es auch, so ist die ganze Schöpfung dem Alterungsprozess durch das UV-Licht unterworfen. Und vor der Sintflut war ein Wasserdampfgürtel um die Erde und der Wasserdampfgürtel verhinderte das UV-Licht in einer Größenordnung, wie wir das heute haben. Und die Bibel lehrt uns, dass es Gott reute, dass er den Menschen gemacht hatte, weil der Mensch sich losgesagt hatte von Gott, weil er ein Sünder geworden war, weil die Sünde Überhand nahm. Und Gott sagte, ich will ein Gericht über die ganze Erde kommen lassen. Und die Bibel sagt, die ganze Erde. Und ich betone, es ist immer sehr wichtig, die Bibel sehr wörtlich zu lesen. Und Gott brachte die Sintflut über die ganze Erde. Und wie das geschah, wir lesen, dass die Quellen der Tiefe aufbrachen und dass sich die Fenster des Himmels öffneten und dass das mit gewaltigen Erosionen verbunden war. Wenn heute die Erde eine totale, plane Kugel wäre, wie eine Billardkugel, dann wäre die gesamte Billardkugel mit dem Durchmesser, wie die Erde heute ist, mit 3000 Meter Wasserhöhe bedeckt. Wenn heute der gesamte Wassergürtel, der noch um die Erde herum ist, weltweit abrechnen würde auf diese Erdoberfläche als Billardkugel, dann würde die ganze Billardkugel, die Oberfläche, eine Höhe von 2,5 Zentimeter Wasser haben. Das
2,5 cm Wasser kann ich keine Sintflut machen. Wir lesen, dass die Quellen der Tiefe aufbrachen und die Fenster des Himmels sich öffnen. Das heißt, es traten gewaltige Veränderungen auf dieser Erde ein. Die tiefste Stelle im Ozean liegt im Pazifik mit circa 11 Kilometer, 11.000 Meter. Der höchste Berg, der Mount Everest, ist 8.888 Meter hoch. Das ist eine Höhendifferenz von circa 20 Kilometer. Wenn die Erde zur Zeit der Sintflut schon diese Konstitution gehabt hätte, hätte das Wasser 20 Kilometer überbrücken müssen. Aber die Erdoberfläche brach auf und veränderte sich so, dass die Erde in die Lage versetzt wurde, die Wassermassen, die aus den Fenstern des Himmels herabregneten, aufzunehmen. Sie können das übrigens nachlesen, dass die Erde sich während der Sintflut verändert hat, im Psalm 104. Da ist das ganz genau im Detail vom 5. bis zum 9. Vers beschrieben, wie sich die Erde veränderte und dass Gott da dem Wasser die Grenzen gesetzt hat. Und in dieser Zeit der Sintflut sind auch die Fossilien, die Versteinerungen entstanden. Und das ist hochinteressant. Wissen Sie, die Überbleibsel von der Sintflut können Sie heute noch weltweit sehen. Weltweit auf dem Himalaya, in den Anden, gibt es Schichten bis zu 3 Kilometer Dicke, die nur Fossilien, Versteinerungen von Tieren, von Elefanten, von Rhinozerossen und von allen Lebewesen zeigt. Der Titicacasee liegt in 2850 Meter Höhe, ich glaube in Mexiko, auf jeden Fall in Mittelamerika, und ist der höchstgelegene Salzsee. Können Sie mir mal sagen, wie Salzwasser da oben hinkommen kann, wo Salzwasser nur im Meer ist? Das größte Binnenmeer als Salzmeer ist das Kaspische Meer, total abgeschlossen, unterbrochen durch das Land. Die anderen Meere kommen da nicht ran. Überbleibsel der Sintflut, der Tischeli, das Tote Meer, alles Überbleibsel. Das Tote Meer liegt etliche 100 Meter unter dem Meeresspiegel, ich glaube 393 Meter. Überbleibsel der Sintflut, Nachweise. Man hat zum Beispiel ein Fossil gefunden, eine Versteinerung gefunden. Oh, ich bin wieder viel zu wissenschaftlich heute Abend. Eine Versteinerung gefunden von einem kompletten Hering, der komplett erhalten ist, mit Fleisch und allem drum und dran. Wenn der in Jahrmillionen versteinert wäre, dann wäre das Fleisch verwest. Aber gerade dieser komplette Hering bringt den Beweis, dass diese Versteinerung in kürzester Zeit in einer Katastrophe stattfand, wo dieser Hering zwischen zwei Steine gepresst wurde, wo ihm der Sauerstoff entzogen wurde und dadurch die Versteinerung in kürzester Zeit stattfand. Darwin sagt, der diese Entwicklungslehre aufgestellt hat, das abscheulichste Geheimnis ist, die heutigen Blütengewächse und die heutigen Pflanzen haben noch die gleichen Merkmale wie die Versteinerungen. Die Wissenschaft sagt, die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Wissen Sie, das größte Spannungsfeld in der Wissenschaft war, als die Amerikaner zum ersten Mal mit einer Raumfähre zum Mond flogen. Man hat über Satelliten messen können, dass jedes Jahr, und überlegen Sie mal, jedes Jahr 14 Millionen Tonnen Staub aus der Stratosphäre, aus dem Weltall, Meteoritenstaub hier auf die Erde fällt. Jedes Jahr 14 Millionen Tonnen. Bei der Erdoberfläche, die uns zur Verfügung steht, würde das bedeuten, wenn die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist, dass die ganze Erdoberfläche mit 55 Meter von diesem Staub weltweit überdeckt wäre. Nun hat man als Argument gebracht, das ist ganz klar, hier ist immer alles in Bewegung, die Menschen bauen, hier gibt es Erdverschiebungen, hier gibt es Erdbeben und so weiter. Und deshalb war man so gespannt darauf, mit der Raumfähre auf einen Planeten zu kommen, der noch nie von einem Menschen berührt worden ist. Und als die Raumfähre auf dem Mond landete, und ich kann mich an diese Bilder noch erinnern, man hatte sie mit riesigen Kufen ausgerüstet, weil man gedacht hatte, sie würde metertief in diesem Meteoritenstaub versinken. Und was passierte? Man kam zu dem Ergebnis, dass der Mond mit Meteoritenstaub übersät ist mit einer Schicht von 5 cm bis maximal 25 cm. Und danach nahm man die Altersbestimmung vor, unter dieser Berücksichtigung, dass der Mond maximal 6.000 bis 10.000 Jahre alt sein kann. Ich könnte jetzt weitere Beispiele bringen. Ich denke, das ist gar nicht notwendig. Jetzt kommen die neunmal klugen Menschen, wie wir ja alle sein wollen, sagen, ja, das ist ja auch so, du musst das so sehen, die Erde ist schon älter, lies mal die Bibel. Zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2, da liegen Jahrmillionen zwischen. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat. Wie ist das möglich? Wir lasen eben ein Wort aus Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, und alles wurde durch dasselbe Wort. Und ohne dasselbe Wort ist auch nicht eines, das geworden ist. Wie war das? Im Anfang war der Urknall. Im Anfang war der Zufall. Wissen Sie, die Evolution ist die Religion der Wissenschaft, der Glaube der Wissenschaft. Und es ist das größte Verbrechen der Menschheit, dass der Glaube der Wissenschaft als Tatsache festgeschrieben wird. Es gibt nicht einen einzigen wissenschaftlichen nachvollziehbaren Beweis, dass der Urknall stattgefunden hat, weil nämlich keiner dabei war. Aber den Beweis für die Bibel gibt es, dass Gott die Erde geschaffen hat. Ich sagte Ihnen, dass ich in der Automobilindustrie arbeite. Wenn Sie jetzt zu mir kommen als hochintelligenter Mensch und sagen zu mir, wissen Sie, Ihr Ford Sierra, den Sie fahren, der ist durch Zufall entstanden, durch einen Urknall, der hat sich selbst zugeordnet. Da sind die Zylinder gekommen. Die Bohrungen haben sich von alleine reingesetzt. Die Sitze haben sich zugeordnet. Das Lenkrad ist an die richtige Stelle gekommen. Der Kofferraum, damit du deine Koffer unterbringen kannst, den würde ich für verrückt erklären. Warum sage ich das so drastisch? Ich weiß ganz genau, wenn ein Auto konstruiert wird, da sind 5000 Konstrukteure circa 3 bis 5 Jahre lang mit beschäftigt, das Auto zu konstruieren und zu entwickeln. Was sagt die Bibel? Im Anfang war das Wort. Was ist ein Wort? Worte sind Informationen. Im Anfang war das Know-how. Im Anfang war die Information. Ich sagte eben Materie plus Energie plus das Know-how plus die Information. Das ergab Leben. Der Konstrukteur, der Automobilkonstrukteur hat eine Idee. Ich möchte ein neues Auto konstruieren. Und dann nimmt er die Idee, die er hat, und bringt sie auf die Materie, auf eine Blaupause. Er erstellt, wir sagen ganz primitiv, eine Zeichnung. Nach dieser Zeichnung wird dann irgendwann der Prototyp gebaut. Da passt noch nicht alles so dran, da muss korrigiert werden und so weiter. Aber der Prototyp steht und man sieht daran, ob er funktioniert. Und irgendwann geht das Auto in Serie. Und ich staune jedes Mal, dass da am Tag 1000 oder 1500 oder sogar 3000 Autos immer in gleicher Präzision vom Band laufen. Und die bestehen aus 10.000 bis 15.000 Einzelteilen. Und wissen Sie, das Schlimmste ist noch, wenn die Dinger vom Band gelaufen sind, die Kisten laufen auch noch. Das funktioniert auch noch alles. Wie fähig ist der Mensch? Nur die Schöpfung, die ist durch den Gott-Zufall entstanden. Die Bibel sagt uns, im Anfang war die Information. Im Anfang war das Know-how. Und das Know-how war bei Gott, ich sage es in aller Ehrfurcht, und Gott war das Know-how, das gewusst wie. Er ist der geniale Konstrukteur. Und wenn Sie jetzt sagen, wie kann Gott in 6 Tagen, in 6 24-Stunden-Tagen, denn das sagt die Bibel, die Erde schaffen, ist das ganz einfach. Gott hat alles bereitgestellt. Er hatte vor Grundlegung der Welt einen Plan. Und nach diesem Plan hat er dann am Tage X alles zusammengebaut. So wie heute ein Auto am Tag X, für das 5000 Konstrukteure 3 bis 5 Jahre gebraucht haben, am Tag X in 20 Minuten zusammengebaut werden kann, als Prototyp. Weil die Materialien, die Einzelteile alle bereitgestellt sind. Und so ist das auch mit der Schöpfung. dass das sechs 24-Stunden-Tage waren und keine sechs Äonen oder sechs Jahrmillionen oder Jahrtausende, macht uns die Bibel selbst deutlich. Wir lesen in 2. Mose 20, da wird dem Menschen gesagt, sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten, denn in sechs gleichen Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und am siebten Tag, da sollst du ruhen. Wenn diese Schöpfungstage lange Zeiten gewesen wäre, dann wäre Adam ja am sechsten Tage von Gott erschaffen worden und er hätte den siebten Tag überlebt. Und am achten Tage, wie alt wäre er denn da gewesen? Wir lesen aber in 1. Mose 5, Vers 3, dass Adam 130 Jahre alt wurde, als er seinen Sohn, seinen dritten Sohn zeugte, Seth. Adam war erst 130 Jahre alt. Also kann das sich nicht um endlose Epochen in der Schöpfung gehandelt haben. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Gott war im Anfang. Er war vor Grundlegung der Welt, und er hat die Materie bereitgestellt. Er hat seine Energie in die Materie gelegt. Wir lesen das, als er den Menschen schuf im Bilde Gottes. Er nahm Materie und gab dieser Materie die Information, indem er ihr selbst den lebendigen Odem, den unsterblichen Odem einblies. Und der Mensch wurde eine Persönlichkeit, wurde zu einer lebendigen Seele. Das heißt, zu einer selbstständigen Persönlichkeit mit Eigenverantwortung, mit Handlungsvermögen. Und das ist hochinteressant, wenn wir da einmal in die Psychose hineingingen, in die Seele, was der Mensch ist. Wenn du einmal darüber nachdenkst, was ist denn das Auslösemoment in dir selber, dass du handelst? Wo ist der Impulsgeber? Was ist der Impulsgeber? Und wir lesen weiter, dass dieses Wort in diese Welt kam. Es war das Licht, das in die Finsternis scheint. Er war das Leben. Und er, dieser Gott, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Menschen sagen, wir glauben nicht an Gott. Es gibt keinen Gott. Wir haben nur die Evolution als Alternative, also glauben wir daran. Carsten Brecht sagt das einfach mal so. Im Anfang war das Alpha. Und am Ende steht das Omega. Und der Weg vom Alpha zum Omega ist die Weiterentwicklung, die Evolution. Es könnte fast aus der Bibel sein. Es ist eine Religion ohne Gott. Man hat Gott gestrichen und hat Jesus Christus, der der Weg zum Vater ist, herausgenommen und hat das durch Evolution ersetzt. Wir finden in der Bibel das Wort, dass Gott sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das Alpha und das Omega. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er kam in das Seine, er kam in seine Schöpfung. Und seine Schöpfung nahm ihn nicht auf. Sie lehnte ihn ab. So wie Sie das vielleicht heute noch tun. Heute Abend. Und dann lesen wir, dass es da aber Menschen gab. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann lesen wir weiter. Und das Wort wurde Fleisch. Das Wort, die Information kam in die Materie. Die Frage, die heute bis heute wissenschaftlich nicht geklärt werden kann, wie kommt Information in die Materie rein? Wie kommt das Know-how zum Beispiel in den genetischen Code des männlichen und des weiblichen Samenkorns und des weiblichen Eis? Keine Erklärung. Das ist das Problem aller intelligenten Wissenschaften. Die Kybernetiker, das sind die Leute, die über Informatik sprechen, die mit Computern zu tun haben, die sagen, Information ist Information, ist niemals Materie. Ich brauche Datenträger, um meine Daten einzubringen. Und beides zusammen ist erst wertvoll. Materie allein nicht und die Information auch nicht, wenn ich sie nicht speichern kann. Und so ist in jedem Menschen die Blaupause drin gespeichert, schon vor seiner Geburt. Und ich sagte es in diesen Tagen schon, wenn das männliche Samenkorn mit der weiblichen, mit dem weiblichen Ei zusammenkommt, ist die komplette Konstruktion eines Menschen darin vorprogrammiert von einem heiligen Schöpfer, der das in wunderbarer Art und Weise gemacht hat. Und der Mensch entwickelt sich dann nicht erst, sondern da liegt die komplette Information. Und wenn diese jeweils 23 Informationseinheiten, die Chromosome zusammenkommen, entsteht Leben. Das Wort wurde Fleisch, die Information kam in die Materie hinein. Und dann sagt Johannes, als sie in die Materie kamen, da sahen wir seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Bibel sagt uns im gleichen Kapitel, im 18. Vers, niemand, kein Mensch hat Gott jemals gesehen, auch Mose nicht. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Es gibt ja viele Menschen, auch moderne Menschen, intelligente Menschen, die sagen, ich glaube ja an Gott, aber Gott ist so groß, so unfassbar für mich, der ist so allgewaltig, dass ich ihn nicht fassen kann. Die geben sich mit einem unpersönlichen Gott zufrieden. Und dabei ist Gott ganz persönlich. Gott ist nicht unpersönlich, weil Gott Unendlichkeit ist, weil Gott Ewigkeit ist, weil Gott unveränderlich ist, weil er allwissend ist, allmächtig ist, allgegenwärtig. Soll ich ihn noch mehr Begriffe nennen, die Sie gar nicht erfassen können und ich auch nicht? Deshalb wurde er ganz persönlich. Er gab seine Information in seinem Sohn Jesus Christus. Und durch Jesus Christus und durch das Wort Gottes zeigt er Ihnen und mir auf, dass Sie ein verlorener Sünder sind. Weil der Mensch sich von Gott losgesagt hat. Und Ihre Sünde ist, dass Sie nicht an Jesus Christus glauben. Johannes 16, Vers 8, Wort Gottes sagt, der Heilige Geist, die dritte Person Gottes, überführt den Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich, an Jesus Christus glauben. Und die Ursünde des Menschen ist, dass er nicht an den persönlichen Gott glaubt. Das war die Ursünde Adams. Gott hat ihm gesagt, Adam, in dem Augenblick, wo du mir ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Adam hat das nicht für voll genommen. Er glaubte das nicht. Und sein Unglaube brachte ihm den Tod ein. Unabdingbar. Seitdem sterben seit 6000 Jahren die Menschen. Und wenn Sie mich fragen, warum ich mich immer auf die 6000 Jahre beziehe, es gibt kein wissenschaftliches Buch auf dieser Erde oder kein Geschichtsbuch, das diese Bibel widerlegen könnte. Bisher ist die Bibel die einzige glasklare Informationsquelle, dass absolute Geschichte über 6000 Jahre besteht, nachvollziehbare Geschichte. Alles andere wären Mutmaßungen. Und ich komme noch einmal drauf zurück, auf die Altersbestimmung, wenn hier mit Jahrmillionen um sich geworfen wird. Ich nannte eben die C14-Methode, die Radiokarbon-Methode, eine todsichere Methode der Wissenschaft. So hat mir das ein gläubiger Atomphysiker gesagt, der neben mir in meiner Gemeinde sitzt. Absolut sicher. Aber diese Messmethode funktioniert nur, wenn immer die gleichen Bedingungen, die gleichen Rahmenbedingungen sind wie jetzt. Das heißt, immer gleiches Klima. Da uns die Bibel aber sagt, dass die Sintflut das Klima radikal verändert hat, vor der Sintflut hat es nie geregnet, ein feuchter Dunst stieg auf. Es war vielleicht ein tropisches Klima, geschützt durch diesen Wasserdampfgürtel. Und erst nach der Sintflut setzte das heutige Klima ein, wo Gott sagt, es soll nicht aufhören, Frost und Hitze. Wärme und Kälte. Erst da setzte dieses Klima ein. Also ist auch diese absolut zuverlässige Messmethode maximal nachvollziehbar bis zur Sintflut. Und nicht, was davor ist. Alles, was davor ist, da müssen wir uns auf den authentischen Bericht der Bibel von 1. Mose 1 bis 1. Mose 9 verlassen. Keine Chance. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Darf ich Ihnen das zum Schluss an einem Beispiel noch deutlich machen? Sagte eben, es gibt keinen unpersönlichen Gott. Sondern die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch vor Gott ein Sünder ist, weil Adam gesündigt hat. Und weil durch die Sünde Adams jeder Mensch stirbt. Weil du in Sünde geboren wirst, als Kleinkind, als Säugling, der du auf die Welt kommst, wirst du von sündigen Eltern geboren. Und damit ist die Sünde in dir schon einprogrammiert. Und du sündigst. Und wenn du ganz ehrlich bist, wenn du noch so selbstgerecht bist, wenn du noch so gut bist, es gibt eine Sekunde in deinem Leben, wo du mal schlecht über jemanden gedacht hast, schlecht über jemanden geurteilt hast, wenn du wirklich ehrlich vor dir bist. Und diese kleine Schlechtigkeit, die reicht aus, dass Gott dich als Sünder verurteilen muss. Gottes Gerechtigkeit ist knallhart und brutal. Den lieben Gott gibt es nicht, den hat es noch nie gegeben. Es gibt einen Gott der Liebe. Das ist aber etwas ganz anderes als der liebe Opa, der uns immer wieder an schönen, bunt bemalten, bleiverglasten Fenstern dargestellt wird. Und weil du ein Sünder bist, musst du sterben. Und dein Tod ist unabdingbar. Ich möchte den Menschen sehen, der zu mir sagt, ich bin unsterblich, ich sterbe nicht. Ich brauche nicht durch den Prozess des Sterbens und des Todes zu gehen. Das ist die Bestätigung Gottes, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Weil der Lohn der Sünde, das Ergebnis der Sünde, der Tod ist. Weil Gott aber nicht den Tod des Sünders will, deshalb wurde er ganz persönlich. Deshalb lesen wir, dass er, das Wort, die Information, Fleisch wurde, Materie wurde. Er wurde sichtbar für alle Menschen. Er wollte dir und mir deutlich machen, ich gebe dir eine Information. Nämlich die Information, dass du leben kannst, dass du ewiges Leben hast. Ich habe nämlich dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und ich möchte, dass der Mensch ewig lebt und nicht in der ewigen Verdammnis oder in der ewigen Gottesferne lebt. Und deshalb kam er in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Gott hat mit einem Mose im Alten Testament Hebräisch geredet, in einer menschlichen Sprache. Wenn Gott vielleicht in einer himmlischen Sprache oder einer göttlichen Sprache zu Mose gesprochen hätte, hätte der kein Wort verstanden. Und deshalb lesen wir, und das Wort, die Information wurde sichtbar für die Menschen. Da fährt in den USA ein Mensch über so eine wunderschöne Country Road, das ist so eine breite Landstraße, und dann sieht er auf einmal ein riesiges Ackerfeld. Und da sieht er einen Farmer mit einem riesigen Traktor und einem riesigen Pflug da hinten dran, das ganze Feld blüht. Und mitten auf dem Feld ist ein großer Termitenhügel. Termiten, diese großen Ameisen. Eine ganze Stadt. Und er rechnet sich aus, das dauert vielleicht noch eine halbe Stunde, dann kommt der Bauer mit seinem Traktor und seinem Pflug und dann zieht er mit dem Pflug über den Termitenhügel und dann ist alles weg. Ich muss die Termiten warnen. Und jetzt packt er sich an den Kopf und sagt, Mensch, wie mache ich das denn jetzt? Er springt aus dem Fahrzeug raus, reißt den Kofferraum auf, und dann holt er seinen Waldhorn raus und dann bläst er das Halali und dann schaut er ganz erwartungsvoll zu den Termiten hin. Keinerlei Reaktion, die machen so weiter wie vorher. Denkt ihr, wie kommst du an die Termiten ran? Er schmeißt das Horn wieder in den Kofferraum, rennt dann über das ganze Feld durch die Furchen bis zu dem Termitenhügel und sagt, hey, ihr Termiten, macht das er weg, kommt da hinten, kommt der Bauer mit dem Pflug. Keinerlei Reaktion. Und da wird ihm deutlich, wenn ich mich den Termiten verständlich machen will, muss ich selber Termite werden. Erst dann werden sie mich verstehen lernen. Wenn ich jetzt Termite sein könnte, wäre ich sicher, dass ich durch meine Gestik denen mitteilen könnte, dass höchste Gefahr im Verzug ist. Und genau das tat Gott. Gott wurde Mensch, damit wir als Menschen Gott verstehen lernen. Das Wort wurde Fleisch. Es kam die Information in die Materie. Und da kommt die Reaktion des Apostel Johannes, dass er sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn oder einzig gezeugte Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat Gott sichtbar gemacht. Und deshalb sagt die Bibel, ist in keinem anderen das Heil. Und kein anderer Name ist den Menschen gegeben,
in dem sie gerettet werden können müssen. Weil Jesus Christus die Information Gottes an dich und an mich ist. Und Jesus Christus macht deutlich, du bist ein Sünder. Und du kannst nur zu Gott, dem Schöpfer, zu Gott, dem Ursprung des Lebens zurückkommen, durch mich. Deshalb sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir wollen jetzt miteinander aufstehen und still werden zum Gebet.